Der Bahnübergang wird ganz normal, immer wieder fährt ein Zug vorbei. Doch hier haben sich ab September 1947 abenteuerliche Szenen abgespielt. Die Via del Rafut wurde plötzlich zu einer neuen Grenze zwischen Italien und Jugoslawien.
Tutti questi abitanti qui.
Alle Einwohner hier mussten, als die Grenzen 1947 geschlossen wurden, die italienische Staatsbürgerschaft beantragen. Meine Mutter musste das tun, weil sie in einem Gebiet geboren war, das an Jugoslawien fiel. Wahlfreiheit nannten sie das. Sie musste also diese Wahlfreiheit verlangen, damit sie erneut als italienische Staatsbürgerin betrachtet wurde.
Marzio Lamberti steht an den Bahngleisen und deutet immer wieder mit seinen Fingern um sich. Er kennt sich gut hier aus. Die Region um die Städte Gorizia und Nova Gorica ist seine Heimat. 1941 wurde er geboren.
Meine Mutter lebte bei ihren Großeltern, weil mein Vater ein Kriegsgefangener in Deutschland war. Dieses Haus ist bis 1945 das letzte Haus in Gorizia gewesen, also das letzte Haus im Stadtzentrum von Gorizia. Von da an gab es nur Felder. Mit der Grenze von 1947 kam der eine Teil nach Italien, der andere wurde an Jugoslawien abgetreten.
Mit Kreide hatten die alliierten Siegermächte teilweise die Grenze gezogen, auf die sich eine Kommission nach dem Abschluss des Pariser Friedensvertrages vom 10. Februar 1947 geeinigt hatte. Detailliert wurde festgelegt, welche Gebiete Italien nach seiner Niederlage an Jugoslawien abtreten musste. Nur wenige Schritte vom Bahnübergang entfernt steht ein kleines Häuschen, zartgelb ist es angestrichen. Einst war es das Grenzhaus am Übergang Rafut, heute soll es im Hinblick auf das Projekt der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 einen symbolträchtigen Ort aufwerten. Der Geschichtsprofessor Alessandro Catunà hat sich mit seinem Verein 4704 ganz dieser Aufarbeitung verschrieben.
In den ersten 7 Jahren, also von 1947 bis 1954, war sie eine undurchlässige Grenze. Es war eine Grenze, die du nicht überschreiten konntest. Familien trennen sich, Eltern von ihren Kindern, Verlobte. Ein Teil der Familie blieb auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. Bis 1955 konnten tatsächlich nur Landwirte diese Grenze überschreiten. Die Landwirte hatten ein spezielles Dokument, das es ihnen ermöglichte, ihre Grundstücke zu bewirtschaften, die auf der anderen Seite verblieben waren.
Doch mit dem Memorandum von London im November 1954 begannen sich die Dinge zu ändern. Die Grenze wurde durchlässiger. 4-mal im Monat durften die Menschen, die in der Gegend lebten, hin und her reisen.
Pavel Schatej ist so ein Hin- und Herreisender. Er steht auf der slowenischen Seite des alten Grenzübergangs an den Bahngleisen und erzählt, dass er 1949 hier auf der slowenischen Seite geboren wurde, im Nachbardorf Vrtovin. Seit 1950 lebt er in Nova Gorica. Das heißt, 4 Jahrzehnte lang lebte er im sozialistischen Jugoslawien. Er hatte einen Passierschein und nutzte ihn wie viele andere Bewohner von Nova Gorica, um Waren zu schmuggeln.
Die Italiener waren uns immer ein paar Jahre voraus, was die Entwicklung angeht. Als wir Fahrräder hatten, hatten sie schon Mopeds. Als wir Mopeds hatten, hatten sie Autos. Außerdem hatten sie Cola, Orangen und Bananen. All das gab es bei uns nicht. Wir haben auch Reis und Kaffee drüben besorgt und Kleidung. Die italienische Mode, das war natürlich was Besonderes.
Offiziell durfte man nur Waren im Wert von 3.500 jugoslawischen Dinar über die Grenze transportieren. Das war zum Beispiel 1 Jeans oder 2 Kilo Orangen. Doch kaum einer hat sich daran gehalten, so Schatej.
Man hat immer mehr mitgebracht, als man durfte. Wenn du zum Beispiel 1 Kilo von etwas kaufen durftest, dann hast du immer einige Gramm mehr mitgenommen. Wenn zum Beispiel ein Kollege wusste, dass du einen Passierschein hast, dann hat er dich gebeten, ihm auch 1 Jeans rüber zu schmuggeln.
Viele Slowenen aus Nova Gorica können solche Schmuggelgeschichten erzählen. So zum Beispiel auch Zdenka Schwiligoj.
Ich habe sehr gerne genäht. Wir hatten zwar eine Nähmaschine, aber ich habe mir eine deutsche gewünscht, von Pfaff. Die habe ich mir dann drüben in Italien gekauft und in eine Kiste mit Orangen gesteckt und mit Orangen zugedeckt.
So ähnlich hat sie sich auch eine Fotokamera besorgt, eine Videokamera und eine Stereoanlage. Doch es gab auch den Schmuggel andersherum. Fleisch zum Beispiel war in Jugoslawien von guter Qualität und man konnte es in Italien teurer verkaufen, erzählt Zdenkas Bruder Darko Schwiligoj.
Ich erinnere mich, als ich noch ein Kind war, war da eine Freundin meiner Mutter. Die hatte eine sexy Figur, sehr enge Taille und weite Hüften. Und die hat sich dann immer so 5 bis 6 Kilo Fleisch um die Taille gebunden und ist damit nie aufgefallen. Sie wurde nie von den Grenzbeamten entdeckt. Ich habe als Teenager und junger Erwachsener auch Fleisch nach Italien geschmuggelt. Mein Rekord waren 25 Kilo an einem Tag im Gepäckträger meines Fahrrads.
Am alten Grenzübergang südlich des Bahnhofs von Nova Gorica gibt es in einem rosafarbenen Häuschen ein Schmugglermuseum. Hier können die Besucher der Kulturhauptstadt typische Waren sehen, die damals über die Grenze geschmuggelt wurden.
Am Bahnübergang Rafut ist kaum noch zu spüren, dass hier ein Zaun zwischen dem West- und dem Ostblock errichtet worden war. Im gelben Häuschen, in dem das Museum für Passierscheine untergebracht ist, soll das heute Unsichtbare nochmals sichtbar werden. In Erinnerung an die gemeinsame Vergangenheit. In einem Raum wird mit Filmmaterial erlebbar gemacht, was sich an 2 Tagen im September 1947 abspielte. Als eine weiße Kalklinie, Holzpflöcke und Stacheldraht zu einer neuen Grenze zwischen Italien und Slowenien wurden. Und damit die Besatzung der angloamerikanischen Soldaten endete. Im Raum daneben symbolisieren 5 Gegenstände die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, unter ihnen der Passierschein einer Einwohnerin von Gorizia. Dieses Dokument markierte ab 1955, nach den 7 Jahren der Blockade, eine neue Phase. Nur wer innerhalb von 10 Kilometern von der Grenze entfernt wohnte, bekam ihn, erzählt Historiker Katunar.
Der Passierschein ermöglicht es, den Familien zusammenzukommen. Nicht immer, nicht jeden Tag. Man konnte die Grenze nur 4-mal im Monat überqueren. Aber Kontakte und Dialoge zwischen den beiden Parteien werden immer häufiger. Damit werden auch eine ganze Reihe von Wirtschafts- und Handelspraktiken eingeführt, die die beiden Gebiete verbinden und sicherstellen, dass es tatsächlich zu einem Gebiet des grenzüberschreitenden Handels sowie der grenzüberschreitenden kulturellen Begegnungen wird.
Die Region am Fluss, der auf Italienisch Isonzo heißt und auf Slowenisch Soča, ist seit Jahrhunderten eng verwoben. Dies zeigt sich auch an einer Person, auf dessen Büste Katunar mit seinem Finger deutet. Josip Broz, der sich Tito nannte, war von 1945 bis 1980 Staatschef der Volksrepublik Jugoslawien.
Es mag seltsam erscheinen, aber die Figur von Tito ist eine grundlegende Figur für das Verständnis dieses Territoriums. Er ist jemand, der für einen Teil der Bevölkerung sehr spaltend ist. Ein blutrünstiger Diktator, der für die Gewalt nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich ist. Für einen anderen Teil der Bevölkerung ist er jedoch der Partisanenführer. Er ist der Befreier, derjenige, der gegen den Nazifaschismus gekämpft hat. Er ist also eine der Figuren, über die es schwierig ist, ein klares Urteil zu fällen. Jeder hat seine eigene Meinung.
Josip Broz Tito und seine Regierung hat Nova Gorica sein heutiges Aussehen zu verdanken. Während Gorizia, der italienische Teil der Doppelstadt, eine über 1000-jährige Geschichte hat, ist der slowenische Teil nur gut 75 Jahre alt. Es ist eine neue Stadt des damaligen Jugoslawiens. Nova Gorica ist eine sozialistische Planstadt, eine sogenannte Reißbrettstadt. In wenigen Jahren aus dem Nichts gebaut. Mit großen fünfstöckigen Plattenbaublocks. Einer davon, das Rathaus, steht auf einem freien Platz mit einer Wiese. Davor ein langer, breiter Boulevard mit einer Allee für Paraden. Es war eine Stadt nach der Wunschvorstellung des autokratischen jugoslawischen Regierungschefs Tito, wobei die Stadt nie richtig fertig gebaut wurde. Blaž Kosovel ist Kulturwissenschaftler und Stadtführer in Nova Gorica und in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Im Kulturhauptstadtjahr arbeitet er erstmals die Geschichte der Planstadt Nova Gorica umfangreich auf. Dazu hat Kosovel für die Kulturhauptstadtbesucher einen Rundgang zusammengestellt und einen Faltplan mit vielen Informationen.
Auch wenn eine Stadt nur 75 Jahre alt ist, heißt das nicht, dass sie keine Geschichte hat. Und die junge Generation interessiert sich immer mehr für Modernismus und Brutalismus.
Die brutalistische Architektur verzichtet ganz auf Ornamente und präsentiert stattdessen rohe, unverputzte Betonflächen. Nova Gorica sollte laut Plan aus über 50 großen, fünfstöckigen Blockbauten bestehen. Alle mit viel Abstand zueinander an parallel zueinander verlaufenden Straßen. Die Stadt sollte ein Prestigeprojekt sein an der Grenze Jugoslawiens zur westlichen Welt.
Sie dachten damals, das hier ist eine bedeutende Region. Genau hier brauchen wir ein Zentrum. Lasst uns aus dem Verlust Gorizias an Italien etwas Positives machen. Wir bauen ein neues Gorizia, Nova Gorica. Und so haben sie den slowenischen Stadtplaner Edward Raunica beauftragt. Sie wollten etwas Großes bauen, das über die Grenze hinüberstrahlt. Eine Art sozialistische Showtafel für den Westen.
Von den über 50 geplanten Blockbauten wurden am Ende nur 11 fertig. Denn es war plötzlich nicht mehr so wichtig, den Westen zu beeindrucken.
We will build a town for 10,000 people in 5 years. This is 47.
Im Jahr 1947 hieß es noch, wir bauen innerhalb von 5 Jahren eine Stadt für 10.000 Menschen. Doch 1948 passierte dann etwas Entscheidendes. Es kam zum Bruch Jugoslawiens mit der Sowjetunion. Und Stalin hat Tito dann quasi aus dem Ostblock rausgeworfen. Jugoslawien wurde dann der Anführer der blockfreien Staaten. Und der eiserne Vorhang war dann nicht mehr an der italienisch-jugoslawischen Grenze, sondern östlich von Jugoslawien. Und dann hat man in Jugoslawien gesagt, wir brauchen diese ideologische Show in Nova Gorica nicht mehr. Außerdem haben wir zu wenig Geld.
And we don't have money.
Weitgehend fertig gebaut wurden der große Boulevard, der zentrale Platz mit dem Rathaus und 11 Wohnblocks. Die anderen Häuser rundherum sind kleinere Plattenbauten, gemischt mit moderneren Bauwerken späterer Jahre. Und so ist eine Stadt entstanden mit einer interessanten Geschichte, aber ohne besonderen architektonischen Charme. Ein Plattenbaublock in Nova Gorica ist ziemlich auffällig. Vor dem Gebäude gibt es ein Eingangsportal unter einer großen Betonkuppel, die auf mehreren Säulen steht. Das Casino von Nova Gorica.
In the 84, they opened the casino.
1984 wurde das Casino eröffnet. Zuvor war das hier ein Nightclub mit Striptease. Es kamen ja damals schon italienische Touristen hierher und denen wollte man zeigen, dass der Sozialismus progressiv und liberal ist. Und das Casino war für die Italiener sehr interessant, weil man hier mit kleinen Einsätzen spielen konnte. Das Casino in Venedig zum Beispiel war sehr teuer und nur für die obere Klasse. Die italienische Arbeiterklasse kam hierher nach Nova Gorica. Und für Jugoslawien war das Casino gut für Geldwäsche und die Mafia hat profitiert. Hier kamen Devisen ins Land, harte Währung, viele italienische Lire.
Dies ist ein bisschen die gute Stube der Stadt. Hier ist ein wenig das historische Zentrum, in dem die gesamte Geschichte von Gorizia vermittelt und irgendwie zusammengefasst wird. Hier sehen Sie zum Beispiel den Pacassi-Brunnen. Niccolò Cassi Pacassi ist ein berühmter Architekt. Seine Familie stammte ursprünglich aus Görz, aber er wurde in Wien geboren. Er hat lange in Wien und Prag gearbeitet.
Neben dem Brunnen hat der berühmte Architekt im 18. Jahrhundert viele weitere Bauwerke im damaligen Görz geschaffen, wie etwa die herrlichen Palazzi. So erzählt Silvano Colognati beim Stadtrundgang. Am zentralen Piazza della Vittoria sticht gleich gegenüber dem Brunnen die barocke Kirche St. Ignazio ins Auge.
Wenn Sie sich die Glockentürme in unserem Gebiet ansehen, also einem Gebiet, das für lange Zeit habsburgisch war, dann stellen Sie fest, dass es sich um Zwiebeltürme handelt. Sie haben nicht die typische Konstruktion wie der Glockenturm des Markusdoms in Venedig. Aber es gibt eine gewisse Kontinuität. Denn wenn Sie von hier bis nach Prag oder nach Budapest gehen, finden Sie diese architektonischen Merkmale.
Jahrhundertelang gehörte Görz, wie Gorizia auf Deutsch heißt, zur Habsburger Monarchie. Als Nizza Österreichs war die Stadt unweit der Weinberge von Collio bekannt. In den weitläufigen Straßen, an den prächtigen Palazzi vorbei, ließ es sich herrlich flanieren. In den Kaffeehäusern wurde Strudel und Pressnitz serviert, ein süßes Gebäck der Region mit Trockenfrüchten und Nüssen. In den Restaurants speisten die Gäste aus Wien. Heute noch wird in den Räumen eines Hotelrestaurants aus dem Jahre 1875 typisches gorizianisches Essen gekocht. Ja.
Buongiorno.
Wirtin Celestina Pintar ist stolz darauf, dass in ihrer Trattoria alla Luna ein multiethnisches Essen angeboten wird, ganz wie es der Tradition entspricht.
Es ist ein bisschen italienisch, ein bisschen slowenisch, ein bisschen friaulisch, deutsch. Es ist alles eine Mischung. Wir machen einfach unser eigenes Ding. Wer auch immer hierher kommt, weiß, dass er das finden kann. Kein Sushi.
Niente Sushi.
Diota, ein Eintopf aus dem Friaul, wird ebenso serviert wie Gulasch und Semmelknödel oder Polenta mit Kabeljau. In diesem Umfeld lässt Buchautor Silvano Colognati seine Romanfigur Kommissar Crismani lebendig werden. Der Kommissar klärt in Gorizia den Tod eines Säuglings. Der Name Crismani, so erzählt Autor Colognati, ist erst während des Faschismus entstanden, als vieles italienisiert wurde. 1922 hatten die Faschisten in Rom die Macht übernommen. Nach dem Zusammenbruch des Habsburgerreiches sollten nun in Gorizia die deutsche oder slowenische Sprache möglichst schnell von der italienischen Sprache verdrängt werden.
Sehr viele Nachnamen wurden italienisiert. Crismani zum Beispiel hieß ursprünglich Crisman oder Crismanic. Ein Familienname, der für uns sehr italienisch klingt, ist Bevilacqua. Doch er ist die italienische Form des slowenischen Wortes Vodopivec.
Die Verbrechen der italienischen Faschisten brannten sich tief in das Gedächtnis der slowenischen Bewohner ein. Jahre später, in der Mitte der 1940er Jahre, rächten sich die jugoslawischen Partisanen auf grausame Art und warfen tausende Menschen lebendig in tiefe Karsthöhlen, die sogenannten Fäuben. Mit der eigenen Geschichte tun sich Slowenen wie Italiener bis heute schwer, auch die politischen Verantwortlichen. Benito Mussolini, der Faschistenführer, der Duce, ist seit 1924 Ehrenbürger von Gorizia. Im Stadtrat wurde versucht, ihm die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen, doch der Antrag scheiterte kläglich. Für den Bürgermeister von Gorizia, Rudolfo Ziberna, ist klar, dass man den Faschismus von Mussolini in Italien verurteilt habe. Slowenien aber habe den Kommunismus nie verurteilt, auch nicht Tito, der sowjetischer Kommunist gewesen sei.
Wenn meine Bürger sagen, Bürgermeister, das ist eine Schande, dass Slowenien die Aufschrift Tito schreiben kann, dann sage ich, meine Herren, jeder denkt an sein eigenes Zuhause. Im Moment befindet sich die Inschrift Tito auf der privaten Oberfläche des Sabotino-Berges. Es sind Privatpersonen, die das geschaffen haben. Natürlich erleben sie das in Gorizia als Leid und Provokation, weil mehr als 700 Familien in diese Tragödie verwickelt waren. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Unsere Stärke ist es, nicht zu vergessen und es zurückzulassen.
So bleibt Mussolini der Ehrenbürger von Gorizia. Und Titos Schriftzug ist weiterhin von weitem gut sichtbar an den Hängen des Berges Sabotino zu sehen.
Die slowenische Historikerin Kaja Širok war 10 Jahre lang Leiterin des Museums für Zeitgeschichte in der Hauptstadt Ljubljana. Im Kulturhauptstadtjahr 2025 leitet sie das Projekt EPIC. In einer ehemaligen Lagerhalle soll eine neue historische Ausstellung über das 20. Jahrhundert entstehen. Und da geht es genau darum, die einseitigen Sichtweisen auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu überwinden. Für Kaja Širok ist es zum Beispiel ein echtes Problem, dass die konservativ rechte Mehrheit des Stadtparlaments von Gorizia gegen die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft Mussolinis gestimmt hat.
It shows a lack of understanding of the past of the territory.
Das zeigt, dass es ein mangelndes Verständnis gibt über die Vergangenheit dieser Gegend hier und dass einige Leute ein Problem damit haben zu verstehen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und was der italienische Faschismus bedeutet hat. Wir kennen das ja noch vom ehemaligen italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi, dass er die Verbrechen in den italienischen Konzentrationslagern negiert hat. Dabei wurden die meisten Slowenen im italienischen Konzentrationslager auf der kroatischen Insel Rab getötet. Wer nicht anerkennen will, was passiert ist und wer nichts daraus lernen will, der zeigt auch, dass er ein ziemlich großes Problem mit der eigenen Identität hat.
Das sehr unterschiedliche Gedenken an das blutige 20. Jahrhundert wird auch oft auf der Straße sichtbar. An jedem 10. Februar gibt es in Italien den Tag der Erinnerung an die Opfer von Flucht und Gewalt. Da stehen dann auch in Gorizia viele Menschen mit italienischen Fahnen auf dem Friedhof. Nachts marschieren vor allem junge Männer mit Fackeln und italienischen Fahnen durch die Stadt. Gedacht wird dabei ausschließlich der italienischen Opfer, die von Titos Partisanen getötet wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf der slowenischen Seite denkt Pavel Schatej dagegen an die Unterdrückung der Slowenen durch die italienischen Faschisten und an seinen Vater, der bei den Partisanen gekämpft hat gegen Faschismus und für die Freiheit, so Schatej.
Wo Partisanen waren?
Mein Vater war bei den Partisanen, das verschweige ich nicht. Er hat die Schlacht auf dem Berg Javornik überlebt. Dort sind über 40 junge Kämpfer gefallen. Mein Vater hat immer gesagt, sie haben für ihre Muttersprache gekämpft, schon auch für ein besseres Leben. Aber konkret ging es um die slowenische Sprache. Als wir hier 25 Jahre unter den italienischen Faschisten gelebt haben, hieß es immer: Hier wird nur Italienisch gesprochen.
Im Kulturhauptstadtjahr soll mit dem EPIC-Projekt eine gemeinsame Geschichtserzählung geschaffen werden. In der Ausstellung soll das Leid beider Seiten gezeigt werden, sagt die Historikerin Kaya Schirok.
We need to be open to different interpretations, and especially what we need is to understand the pain of the other.
Wir müssen offen sein für verschiedene Interpretationen der Geschichte. Wir müssen vor allem den Schmerz der anderen Seite verstehen lernen, gerade in einer Grenzregion. Die Museen waren viele Jahrzehnte lang am nationalen Narrativ des jeweiligen Landes orientiert. Ich will mit dem EPIC-Projekt einen offenen Raum schaffen, ein Museum zum Mitmachen für die lokale Bevölkerung. Wenn es eine Oma gibt, die unter den italienischen Faschisten verfolgt wurde, ist sie eingeladen, ihre Erinnerungen zu teilen. Ebenso wie die Oma, deren Bruder von den Partisanen ermordet wurde. Und die Besucher sollen die eine und die andere Seite der Geschichte kennenlernen und die Geschichten miteinander vergleichen.
Die Grenzen durch die Belastungen durch die Geschichte, die Grenzen mitten durch eine Region, die historisch immer miteinander verwoben war, die neuen Grenzen, die im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind. All dies wollen die Verantwortlichen im Rahmen ihres Projektes der Europäischen Kulturstadt 2025 aufbrechen, Sumia Lorbeck, die Direktorin von Go 2025.
Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein Titel der europäischen Kulturhauptstadt von zwei Städten in zwei Ländern getragen wird. Und sie sind quasi sehr, sehr nah, physisch nah an der Grenze, aber sehr unterschiedlich in der Denkweise und in der Gesetzgebung. Das ist also eine Herausforderung, die wirklich, wirklich, wirklich gute Ergebnisse bringt.
In die Zukunft sollen die Projekte die beiden Städte bringen. In eine gemeinsame Zukunft.
Unser Slogan Go Borderless bezieht sich nicht nur auf die physische Grenze. Unsere Programme erforschen auch die mentalen Grenzen und die Grenzen, die sich verändern.
Mental borders, the changing borders.